Es geht euch allen gut? Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie total leise bin heute. Kann das sein? Echt nicht? Wer hat jetzt was gesagt? Okay, also alle, die das jetzt nicht vernünftig hören, nehmt euren Gehörschutz raus. Dann wird das wieder wahrscheinlich besser funktionieren. Den habe ich jetzt nicht verstanden, Tillmann. Was war das? Der ist überhaupt nicht an, oder? Oh, ist doch an. So, jetzt ist er aus. Ich mag es auch überhaupt nicht, wenn man irgendwie so geschwitzt und Ventilatoren anhat, irgendwie dann sitzt man da im Zug. Und das haben unsere Eltern uns ja schon beigebracht, dass das schlecht ist. Meine Mutter hat immer gesagt, irgendwie Sohn, setz dich nicht dahin, irgendwie, weil das kann dann zur Erkältung führen oder so. Und das will ich natürlich überhaupt nicht. Ja, habt ihr alle eure Finger dabei heute? Das ist gut, weil dann könnt ihr die nämlich an den richtigen Stellen in eure Bibeln legen und könnt dann vernünftig mitlesen. Und ich dachte mir einfach, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ihr eure Finger mit habt, als dass ihr eure Bibeln mit habt. Und deswegen frage ich jetzt lieber immer nach Fingern. Also der erste Finger kommt in Matthäus 5, Abvers 13. Der zweite Finger kommt in 1. Mose 12, Vers 3. Und der dritte Finger kommt in Jakobus 1, Vers 23. Übrigens ist das total verwirrend, weil ich merke mir das manchmal irgendwie so ohne das Komma die Bibel stellen. Und dann wollte ich mir gerade merken, Jakobus 123. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch Genesis 123 drin habe. Und dann wusste ich nicht mehr, wo das Komma steht. Und das war echt schwierig. Könnt ihr mal wissen, irgendwie was man leiden muss, wenn man eine Predigt vorbereitet. Wie schwierig das alles ist. Aber es hat geklappt. Ja, das tut auch richtig gut, mal irgendwie so ein bisschen Mitleid zu kriegen, weil das hat man echt verdient. Mit dieser Gemeinde. Also vielleicht bedauere ich euch auch irgendwann mal, wenn ihr mal einen anderen Pastor kriegt. Also, okay, jetzt alle mal wieder ruhig werden. Matthäus 5, Abvers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten und zertrampelt und kaputt gemacht. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe die letzten beiden Male immer so im Umfeld von Apostelgeschichte 3 gepredigt und da waren eigentlich so die beiden wichtigsten Sachen oder beiden wichtigsten Punkte irgendwie, die mich auch immer noch beschäftigen, ehrlich gesagt, wo ich immer noch irgendwie drüber bete und auch hoffe, dass Gott mein Herz weiter verändert. Dass erstens, wenn wir an Menschen vorbeigehen, dass Gott an ihnen vorbeigeht, weil ja, es ist das, was wir glauben oder was wir wissen als Christen, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir nicht mehr alleine unterwegs, sondern dann ist Gott selbst in unserem Herzen. Galater 2,20, Spruch, den Kribbel auf dem Arm tätowiert hat, da heißt es irgendwie, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oder in Kolosser 3,16 ist es, glaube ich, bin ich mal ganz sicher, als Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, also Christus lebt in uns, Gott selber ist durch seinen Geist in uns. Und wenn wir an Leuten vorbeigehen, dann ist das ganz einfach so, dass Gott selber an Leuten vorbeigeht. Das heißt aber umgekehrt, auch wie ganz positiv dann ausgedrückt, wenn wir mit Menschen reden, dann redet Gott mit denen. Und wenn wir Menschen begegnen, dann begegnet Gott ihnen. Wenn wir Leuten die Hand auflegen, um sie zu beten oder zu trösten, dann ist Gott dabei. Und wenn wir irgendetwas zu Menschen sagen, irgendwas mit Menschen tun, wenn wir mit Leuten in Kontakt treten, dann tritt Gott selbst mit ihnen in Kontakt. Und das ist etwas total Geiles, etwas, wo ich mich echt richtig drüber freuen kann. Also erst hatte mich das irgendwie selber sehr getroffen, irgendwie, dass mir das aufgefallen ist, dass ich an Leuten einfach vorbeigehe, denen ich etwas sagen könnte oder etwas geben könnte. Und jetzt mittlerweile baut es mich total auf, irgendwie diese Vorstellung, dass ich weiß, wenn ich irgendwie jemandem etwas gebe, dann bin ich das nicht alleine, sondern dann ist Gott selber dabei und gibt ihnen auch etwas. Und ich merke das einfach so bei mir und glaube ich auch bei vielen anderen, dass wir das zum einen nicht wirklich wissen oder nicht glauben können in unserem Leben, dass wir etwas haben von Gott, was wir weitergeben können und dass wir auf der anderen Seite uns auch oft nicht trauen oder dass da irgendwie nicht so, weiß auch nicht, irgendwas fehlt da oder irgendetwas stört da, dass es uns nicht so leicht fällt, das wiederzugeben. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich war im Zug unterwegs und das ist ja irgendwie immer so eine Gelegenheit eigentlich, mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Man sitzt ja relativ selten alleine da und hätte eigentlich immer Möglichkeiten. Und mir ist es irgendwie so aufgefallen, dass es Leute gibt, die haben eigentlich überhaupt nichts zu sagen und gar nichts zu geben, aber sind so extrovertiert, dass sie das, was sie nicht haben, jedem aufdrängen. Und dann gibt's andere Leute, so wie ich leider, die eigentlich sehr viel zu geben haben, aber so introvertiert sind, dass sie es nicht tun. Und ich bin irgendwann mal im ICE gefahren, längere Strecke, und das war echt so ein richtiger Höllentrip. Ich weiß nicht, jeder, der Zug fährt, der kennt das wahrscheinlich. Hab mich irgendwie da hingesetzt, so letzter freier Platz, oder war, glaube ich, auch reserviert. Und neben mir saß irgendwie so ein Typ da, ich weiß nicht, wie alt der war. Und der sah schon so komisch aus, so. Und manchmal sieht das ja. Wenn man sich hinsetzt, dann sieht man ja schon irgendwie, da ist irgendwie jemand, der ist, wird nicht mein bester Freund, um das mal irgendwie so zu sagen. Und dann setze ich mich da hin und klappe irgendwie meinen Laptop auf und fange an, E-Mails zu schreiben. Und da fing der schon so an, irgendwie immer näher zu rücken und mir so über die Schulter zu gucken. Was ich ja überhaupt nicht leiden kann, ne? Wenn ich irgendwas schreibe und da guckt einer über die Schulter und sagt am besten noch, hey, du hast dich da vertippt und korrigier das mal. Es hasse ich ja. Und dann ging das sofort irgendwie ziemlich so von 0 auf 100. Und ja, schönes Laptop. So, ja. Weitergeschrieben. Funktioniert mit Akku, oder? So, ja, steckt kein Kabel dran, wird wohl Akku sein. Ja, was denn für einer? Ja, keine Ahnung. Ja, Lithium oder Nickel-Cadmium? Ich so, ich weiß nicht, ein Akku halt. Irgendwie schon immer genervter. Und er so, ja, ein Freund von mir hat mal irgendwie eine Zeitung gekauft, wo was über Akkus drin stand. Und er so, nein. Und dann ging das echt so die nächsten 2 Stunden lang. Du musst echt aufpassen mit den Dingern, weil manche, die haben irgendwie so eine Strahlung und wenn man die dann irgendwie auf den Schoß stellt, irgendwie, dann kann das irgendwie zeugungsunfähig machen und so. Und dann gibt's irgendwie diese Akkus, die können explodieren, wenn man damit irgendwie zu viel Microsoft-Produkte verwendet, dann explodieren die einem auf einmal. Hey, und ich die ganze Zeit signalisiert, es interessiert mich nicht, aber er irgendwie immer durch und immer durch. Und irgendwann hat sich da mal zwischendurch entschuldigt und hat dann mit seinem Sitz weitergeredet, irgendwelche Selbstgespräche. Und ja, irgendwann nach 2 oder 3 Stunden war dann glücklicherweise ein anderer Platz frei und ich bin dann da hingesetzt. Ich weiß nicht, ob er das dann verstanden hat. Also als nächstes Mal auf dem Weg zum Klo an ihm vorbeigegangen bin, war er immer noch am Reden. Ich weiß nicht, ob über Akkus oder so, weil das wollte ich dann auch nicht mehr so genau hören. Und eigentlich, weißt du, so ein Typ, der echt nichts zu sagen hat. Und dann auf der anderen Seite, irgendwie dann gucke ich mir immer mich so an und jetzt war ich irgendwie so im Zug nach Leipzig und mir saß irgendwie einer mir gegenüber, der die roteste Nase gehabt hat, die ich je gesehen habe. Also ein Typ, der richtig böse Heuschnupfen hatte und ich die ganze Zeit irgendwie überlegt, biete ich ihm Gebet an, biete ich ihm kein Gebet an, biete ich ihm kein Gebet an, biete ich ihm doch Gebet an. Und wenn ich ein Gänseblümchen gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit die Blütenblätter abgezogen. Beten, nicht beten, beten, nicht beten, nicht beten. Und hab mich, ach ja, stimmt, das wäre schlecht mit dem Heuschnupfen. Genau, deshalb habe ich das nicht gemacht. Also eigentlich habe ich ja für solche Fälle immer vorsorglich so ein paar Margeriten in der Tasche, um einfach den Willen Gottes da ruhig zu erkennen. Und jedenfalls, ich habe mich letzten Endes echt nicht getraut, irgendwie den anzusprechen und ich weiß gar nicht warum. Vielleicht hätte ich ihm was richtig Gutes tun können, vielleicht wäre wirklich die Nase irgendwie frei geworden und er wäre von seinem Heuschnupfen geheilt worden. Vielleicht hätten wir auch einfach bloß und wir auf dieser langweiligen Fahrt ein interessantes Gespräch gehabt. Aber irgendwie war ich zu introvertiert und auch nicht genug überzeugt eigentlich von dem, was ich habe, dass ich mich getraut habe, auf diesen Typen zuzugehen. Und ich bedauere das eigentlich ziemlich und habe jetzt auch mittlerweile so eine Technik entwickelt, dass ich mich also immer, wenn ich mich in Zug setze, lege ich eine offene Bibel schon mal neben mich und hoffe, dass das vielleicht ein paar Gespräche gibt. Aber naja, ich denke halt, irgendwie kommt das vielleicht dann auch mal, irgendwie, dass ich die Möglichkeit habe, das, was Gott mir gegeben hat, weiterzugeben. Aber ich merke einfach, dass mir ein ganzes Stück Sicherheit fehlt in dem, dass ich manchmal wirklich nicht weiß, irgendwie, was ich an Gott habe oder wer ich in Gott bin. Und dass mir das manchmal irgendwie fehlt, also dass ich mir vorstellen könnte, dass Gott etwas machen möchte vielleicht, aber dass dann immer wieder so ein Selbstzweifel irgendwie da ist, der mir irgendwie einreden will, das, was ich habe, ist eigentlich gar nicht toll, das, was ich bin in Gott, das ist eigentlich irgendwie gar nicht so wertvoll und vielleicht bin ich doch lieber ruhig und störe irgendwie die anderen Leute nicht mit der besten Botschaft, die sie jemals hören würden und deswegen sage ich nichts. Und deswegen würde ich ganz gerne einfach mal so die nächsten Wochen, nehme ich mir so vor, darüber predigen, wer wir in Jesus sind und was Jesus für uns getan hat. Und ich hoffe einfach mir, dass es gelingt, ein Fundament zu legen, dass wir Erkenntnis darüber haben, was wir alles in Jesus haben, was Gott alles für uns gemacht hat und was wir haben und was wir weitergeben können. Und ich hoffe einfach mir, dass es uns gelingt, irgendwie mal richtig in das Wort einzutauchen. Und dann auch irgendwie zu, also nicht nur etwas mit dem Kopf zu verstehen, sondern anzufangen, das zu glauben, was Gott in seinem Wort sagt über uns. Und dass wir das glauben, was Gott für uns hat. Und dass wir es dann auch entsprechend freisetzen. Und dass wir wissen, dass wir geliebte Kinder sind. Dass wir wissen, dass der Heilige Geist in uns ist. Dass wir wissen, dass die Kraft Gottes da ist. Dass wir wissen, dass wir Salz sind und dass wir Licht sind. Und dass wir alle diese Sachen, die Gott in der Bibel über uns sagt, glauben und dann natürlich auch umsetzen. Und den Leuten um uns herum etwas Gutes damit tun, indem wir es ihnen einfach weitersagen und ihnen die Kraft Gottes weitergeben und eben dann irgendwie, ja, das, was Gott uns gegeben hat, nicht für uns behalten, sondern es weitergeben. Und das, worüber ich heute predigen möchte, sind eigentlich so ein paar Grundlagen dafür, die ich wahrscheinlich immer wieder mal wiederholen werde in der Predigtreihe, aber wo ich dann jetzt irgendwie gerne nochmal richtig drauf einsteigen möchte. Und das erste ist eben das, was Jesus über uns sagt: Wir sind Salz und wir sind Licht. Und ich habe so bei dieser Stelle nachgedacht und ich dachte, habe über Predigten nachgedacht, die ich darüber gehört habe und da habe ich einige gehört, also gerade irgendwie über die erste Stelle, irgendwie wir sind Salz, habe ich unglaublich viele Predigten gehört, habe nochmal im Bibellexikon nachgeschlagen, um rauszufinden, was man da irgendwie meistens drüber sagt und mir ist eins aufgefallen, nämlich, dass wir als Christen in Deutschland einfach nicht mehr das annehmen können, was Gott über uns sagt, dass wir es nicht mehr einfach glauben können, sondern dass da irgendwie gleich so eine Art Miesepetrigkeit reinkommt und wir uns erstmal überlegen, warum das doch nicht so ist, was Jesus sagt. Und so ist es eigentlich, dass alle Predigten, die ich darüber gehört habe, außer einer einzigen, die ich selber gehalten habe, die ist richtig gut gewesen, kann ich euch empfehlen. Ging eigentlich alle irgendwie so von dem Gleichen, nämlich Jesus sagt, wir sind Salz und wenn das Salz fad geworden ist, dann kann man das bloß noch wegwerfen. Und dann geht die Predigt irgendwie darüber, warum wir als Christ so wenig Salzkraft haben und danach nochmal 6 Punkte darüber, wie wir unsere Salzkraft wiederbekommen können. Und dann sagen eigentlich alle das Gleiche, nämlich damals zur Zeit Jesu, da gab es kein gutes Salz. Da konntest du nicht bei Lidl hingehen und dir ein Kilo Salz kaufen. Da konntest du auch nicht auswählen zwischen Jodsalz und Natriumsalz und was es sonst noch für Salze alles gibt. Sondern da war Salzherstellung etwas richtig Schwieriges. Man hat sich eine Menge Meerwasser genommen, hat das in eine Kuhle gegossen. Dann ist es verdunstet, das Wasser, und übrig geblieben ist Salz und Dreck. Und dann hat man das irgendwie aus, dann musste man das abkratzen so vom Boden. Und es war immer so, dass das Salz, das man hatte, das war nie rein. Da war immer so ein bisschen Salz drin und dann war eine ganze Menge Dreck da drin. Und es gab Salz, und das war so schlecht, das hättest du gar nicht in eine Suppe tun wollen, weil das war so eklig mit Erde und allem möglichen Kram da drin und toten Krebsen und was man sonst so am Meer alles findet. Und das war jetzt so richtig fieses Zeug, das konntest du wirklich nur noch nehmen und wegschmeißen. Und da drängt sich natürlich irgendwie für die Exegeten, also für die Bibelauslegforscher, sofort irgendwie ein Vergleich auf. Und man sagt, genauso ist es bei uns Christen. Der Dreck, die Verunreinigung, das ist die Sünde. Und solange Sünde in unserem Leben ist, ist das Salz nicht rein und wir sind nicht salzig genug. Und dann kommen natürlich, ergeben sich wie von selbst die nächsten 5 Predigtpunkte, nämlich wie kriegen wir die Sünde aus unserem Leben raus und werden endlich salzig. Und das Ergebnis ist eigentlich immer das gleiche. Wenn es eine charismatische Gemeinde ist, kriegst du vielleicht noch einen Aufruf und ein bisschen Gebet irgendwie nachher. Aber das Ergebnis ist eigentlich immer das gleiche. Du gehst nach Hause und denkst, boah, in 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahren werde ich vielleicht endlich mal Salz der Erde sein. In 15 Jahren, wenn ich endlich aufgehört habe zu rauchen und zu trinken und zu wichsen und zu kiffen und geizig zu sein und mich zu schminken und Musik zu hören und Fernsehen zu gucken und zu schnell zu fahren, irgendwie 55, wo man nur 50 darf, und diese ganzen Sünden hinter mir lasse, dann werde ich endlich Salz sein. Und man schiebt das immer so in die Zukunft und hofft richtig darauf und betet dafür und kämpft dafür und steht dafür ein, dass man irgendwann einmal salzig werden wird. Und dabei ist das überhaupt nicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat nicht gesagt, Freunde, ihr werdet mal das Salz der Erde sein und eines schönen Tages, wenn ihr die Salzkraft habt, werdet ihr vielleicht sogar das Licht der Welt sein. Sondern Jesus hat gesagt, hallo Leute, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das schon. Ihr müsst das nicht erst noch werden, sondern ihr seid das schon. Weißt du, und wenn ich zurückdenke, irgendwie, als ich mich bekehrt habe, irgendwie, ich war total begeistert von Jesus und Kraft des Heiligen Geistes war da und es haben sich jede Menge Leute einfach so bekehrt. Also viel mehr, als das jetzt irgendwie im Moment so ist. Das war irgendwie, ich weiß nicht, einer, den habe ich beim Trampen kennengelernt und danach sofort mit in den Gottesdienst gekommen. Und irgendwie solche Sachen sind ständig passiert. Und wenn ich jetzt irgendwie darüber nachdenke, was für ein Leben ich damals geführt habe, dann denke ich, oh Heiland. Also da... Also ich war schon Christ und ich habe jetzt nicht mehr alles getan, was verboten war, aber schon das meiste. Und das war nicht irgendwie, dass ich jetzt besonders salzig gewesen wäre, weil ich ein besonders heiliges Leben geführt hätte. Also überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn mir damals jemand irgendwie gekommen wäre, ein Prediger, und mir diese Stelle ausgelegt hätte auf diese Weise, dann hätte ich wahrscheinlich sofort meine Salzkraft verloren, weil ich mir gedacht hätte, oh, dann muss ich ja doch noch viel an meinem Leben tun. Dann muss ich jetzt erstmal noch verschiedene Seelsorge abklappern. Dann muss ich irgendwie Heilungsdienst, Befreiungsdienst, Lobpreis, irgendwas Dienst, alles noch irgendwie in Anspruch nehmen, damit ich irgendwann mal meine Salzkraft habe und wäre wahrscheinlich mit niemandem mehr ins Gespräch gekommen, hätte er nicht mehr erlebt, dass Gott irgendetwas macht, sondern wäre die ganze Zeit irgendwie zukunftsfixiert gewesen und hätte gehofft, dass Gott mir irgendwann meine Salzkraft gibt. Und Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, ja, danke Jesus, hat mir keiner so eine Predigt erzählt. Ich war auch nicht in Gemeinden damals, wahrscheinlich lag es daran. Und ich habe mich einfach irgendwie am Herrn gefreut und habe irgendwie das fade Leben der Leute um mich herum etwas würziger gemacht und habe einfach irgendwie die Salzkraft gelebt und mir gar keine Gedanken mehr darüber gemacht, dass da möglicherweise zu viel Sünde in meinem Leben ist, um irgendwen zu erreichen. Und ich glaube, das, was Jesus einfach sagen möchte, ist, es ist erstmal egal, wo du geistlich stehst. Es ist erstmal egal, ob du jetzt irgendwie schon der Superchrist bist oder ob da noch einiges in deinem Leben zu verbessern ist und du noch irgendwie einiges ändern müsstest, um der Berufung würdig zu wandeln, wie Paulus das gesagt hat. Das ist erstmal egal. Du bist Salz und du bist Licht. Das ist das, was Jesus über dich denkt. Und ich habe so das Gefühl, dass wir deshalb irgendwie kein Salz sind und kein Licht sind, also das liegt nicht irgendwie an der vielen Sünde, die irgendwie noch in uns drin ist, sondern ich glaube, das liegt daran, dass wir es einfach nicht glauben, dass wir Salz und Licht sind und die ganze Zeit damit beschäftigt sind, es zu werden, obwohl wir es in Jesu Augen schon längst sind. Und dass wir denken, hey, ich kann das Leben von Leuten noch nicht würzen. Ich kann irgendwie Leuten noch nicht irgendwie ihre Dunkelheit hineinleuchten. Ich kann ihnen den Weg Gottes noch nicht zeigen, weil da irgendwie noch so viel in meinem Leben im Argen ist. Während eigentlich das Einzige, was uns abhält, das zu tun oder das zu sein, was Jesus uns sagt, das ist, dass wir nicht glauben, dass wir es schon sind. Und eigentlich ist es bei solchen Bibelstellen so, wenn da einer drüber predigt, dann müsste man begeistert nachher rausgehen und sich auf dem Weg nach Hause im Auto noch die ganze Zeit freuen und dass wir noch seinen Eltern und Ehefrauen und sonst wem erzählen, ich bin Salz und ich bin Licht und Halleluja, ich bin das schon. Und Jesus hat das für mich gemacht, Jesus hat das in mein Leben reingelegt. Und es hat gar nichts damit zu tun, was ich noch machen muss, sondern Halleluja, ich bin es schon. Und es ist auch so ungefähr die Reaktion, die ich da heute an den Tag gelegt habe, als ich über die Stelle nochmal nachgebetet habe und mich richtig gefreut habe und Gott dafür gedankt habe. Danke, dass ich Salz bin und dass ich Licht bin. Aber es fällt uns so schwer, das einfach zu glauben. Es fällt uns so schwer, irgendwie die Dinge, die Gott in seinem Wort über uns sagt, einfach zu glauben, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, nochmal tief ins Wort Gottes hineinzugehen, tief darüber nachzudenken und zu beten, was wir in den Augen unseres Gottes sind. Und ich glaube, dass eins der Hauptprobleme dabei eigentlich das ist, dass man sich als Mensch nicht selbst wahrnehmen kann. Also eine Erkenntnistheorie, so eins meiner Hobbys immer gewesen, wo ich immer sehr gerne wie philosophische Texte und sowas drüber gelesen habe. Sagt man einfach, dass man einen blinden Fleck hat, wenn man über sich selber nachdenkt. Und man kann eigentlich nicht sagen, wie man selber ist und wie man braucht immer ein Feedback von anderen Leuten, um sich einzuschätzen. Und man kann eigentlich gar nicht mit Sicherheit sagen, ich bin so oder so. Und das ist nicht nur im Seelischen so. Und ich habe jetzt mal eine Predigt gehört vor ein paar Monaten, die hat mich echt ziemlich angesprochen. Und da sagte mir der Prediger, du hast dich noch nie gesehen. Du hast noch nie dein Gesicht gesehen. Und ich dachte so, hey, das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch schon mein Gesicht gesehen. Ich weiß doch, wie ich aussehe. Und dann hat er gesagt, so, nee, du weißt nicht, wie du aussiehst, oder vielmehr, du weißt vielleicht, wie du aussiehst, aber du hast noch nie dein Gesicht gesehen. Alles, was du gesehen hast, ist eine Spiegelung deines Gesichtes. Wenn du in den Spiegel guckst, du siehst nicht dein Gesicht, sondern du siehst, ja, die Spiegelung deines Gesichtes. Du siehst eine Reflexion von dir. Oder du siehst ein Foto von dir, aber du kannst nicht direkt dein Gesicht sehen. Und ich glaube, dass das eine total tiefe Wahrheit ist, wenn man darüber nachdenkt. Also, dass es zunächst mal klingt, das echt wie so eine Binsenweisheit. So, ja, klar, stimmt, ich kann mich wirklich nicht sehen. Ich kann auch nicht mal meine Nase so, doch, die kann ich so drehen, dass ich ein Stück davon sehe. Aber dann, selbst das ist dann so unscharf. Und wenn du jetzt Gene Simmons wärst, der Bassist von Kiss, dann könntest du vielleicht noch deine Zunge sehen, weil die ja auch so lang ist bei dem. Aber du kannst eigentlich wirklich nicht dein Gesicht sehen. Egal, wie du dich anstrengst und wie das funktioniert einfach nicht. Du kannst dein Gesicht nicht sehen. Und genau so kannst du seelisch und geistlich, kannst du dich selber eigentlich nicht wahrnehmen. Und wir brauchen das immer, dass andere Leute um uns herum uns das spiegeln und uns sagen, wie wir eigentlich sind. Und deswegen macht ihr Mädels das so, dass ihr nach Möglichkeit immer zu zweit oder gar im Rudel einkaufen geht. Und dann immer nochmal nachzufragen, immer, passt mir das Kleid, steht mir das wirklich oder sehe ich da irgendwie total blöd drin aus? Und man braucht immer so eine zweite Meinung, um zu wissen, ob das jetzt passt oder nicht. Und das ist das, was für Männer übrigens ganz schrecklich ist. Also das ist jetzt ein Ehe- und Beziehungstipp von jemandem, der schon bald 10 Jahre mit der gleichen Frau zusammen ist. Also nehmt bitte nicht euren Mann mit irgendwie beim Einkaufen, weil das ist Quälerei für den, das geht gar nicht. Der wird keine kompetente Meinung abgeben und der mag das einfach nicht. Der will die ganze Zeit zu McDonald's gehen und Bier trinken und Fußball-WM gucken. Aber keine Schuhe. Ey, und so ist das eigentlich in jedem Bereich unseres Lebens. Du fragst irgendwie deinen besten Freund oder irgendwie einen Kollegen immer, wie wirke ich eigentlich auf andere? Rede ich zu wenig oder rede ich zu viel? Bin ich irgendwie ein lustiger Typ oder bin ich irgendwie so ein Miesepeter, mit dem keiner was zu tun haben möchte? Und bin ich irgendwie nett oder magst du mich oder mag mich überhaupt irgendjemand? Sehe ich gut aus oder sehe ich irgendwie doof aus? Und du fragst eigentlich immer, also muss man drüber nachdenken. Also sehr viel irgendwie, sehr viel fragen wir einfach andere Leute, wie wir sind und wie wir wirken. Und das daraus, wie was andere Leute uns sagen, bauen wir dann das Bild zusammen darüber, wie wir sind. Und das kann sehr gut funktionieren, das kann aber leider irgendwie auch sehr schlecht funktionieren, weil nämlich manchmal irgendwie die Spiegel, die man hat oder die Leute, die einen widerspiegeln, keine guten Spiegel sind, sondern eher irgendwie so Zerrspiegel. Ich weiß nicht, wart ihr mal in so einem Spiegelkabinett, irgendwo auf dem Rummel oder so? Also ihr könnt jetzt ruhig aufzeigen, ich sehe sowieso nichts, ich sehe bloß Licht. Weil da gibt es ja irgendwie so Spiegel, ne? Da guckst du rein und du siehst aus wie gegut, also Guten vom Photoshop, ne? Und du bist entweder irgendwie total dick oder du bist total dünn oder ganz groß oder ganz klein, aber du bist irgendwie verzerrt. Und ich glaube, dass mindestens 70, 80, 90 Prozent der psychischen Probleme, die Menschen mit sich rumschleppen, daher kommen, dass wir die falschen Spiegel haben und dass die falschen Leute uns etwas über uns widerspiegeln und dass das, was Leute über uns sagen, wie wir eigentlich sind, dass es totaler Scheiß ist. Und wenn du mal irgendwie ein bisschen Seelsorge nur machst, echt, du musst noch nicht mal irgendwie lange dabei sein, aber du lernst echt fast sofort irgendwie Leute kennen, die sich ihr ganzes Leben als Versager fühlen, weil irgendwie der Vater zu Hause immer gesagt hat, aus dir wird nie was. Und du bist der totale Penner und du wirst nie eine Frau kriegen, du wirst nie einen vernünftigen Job kriegen, du bist der totale Versager und ich verfluche den Tag, an dem ich dich gezeugt habe und es war total schrecklich, dass du bei uns bist. Hey, und das macht etwas mit einem. Und das ist wie, als ob du in so einen Spiegel guckst und du denkst, das stimmt ja irgendwie, was der dir sagt. Und du glaubst, ich bin wirklich so. Ich bin wirklich ein Versager. Ich bin wirklich irgendwie einer, der nichts auf die Reihe kriegt und einer, der nichts kann. Oder irgendwie du redest irgendwie mit einem, der irgendwie in einem Kindergarten irgendwie immer gehänselt worden ist und den sie irgendwie in der Grundschule in die Mülltonne gesteckt haben und was weiß ich was. Und ich meine, es gibt ja solche Geschichten leider nun wirklich. Und der niemals in seinem Leben möglicherweise Selbstwertgefühl aufbauen wird, weil er immer irgendwie das Gefühl hat, ich bin bloß irgendwie der kleine Trottel, mit dem immer alle Leute alles machen können. Und der Grund dafür, eigentlich für diese ganzen seelischen Deformationen und diese ganzen seelischen Probleme, ist bloß irgendwie, dass du in den falschen Spiegel geguckt hast. Und deswegen meine ich irgendwie, dass das Wichtigste überhaupt, wenn wir wissen wollen, wie wir sind, dann ist das Wichtigste überhaupt, dass wir in den richtigen Spiegel reingucken. Und das ist Jakobus 1, Vers 23, wo das Wort Gottes sagt, wer das Wort hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und hat schon vergessen, wie er aussah. Das heißt also irgendwie auf eine Aussage irgendwie zusammengeschmurgelt, dieser Vers heißt eigentlich nichts anderes als, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Und wenn du wissen willst, wie du wirklich bist, dann frag nicht irgendwie deinen besten Freund, dann frag nicht deine Gefühle, dann frag nicht deine Eltern, sondern dann frag das Wort Gottes. Und dann guck, was Gott selber über dich sagt. Denn das ist der vollkommene Spiegel. Das ist die vollkommene Wahrheit. Und das, was Gott über dich sagt, das ist das, was wirklich stimmt. Und wenn das Wort Gottes dir sagt, dass du geliebt bist, dann bist du geliebt. Und wenn das Wort Gottes dir sagt, dass du wertvoll bist, dann bist du wertvoll. Und wenn das Wort Gottes dir sagt, dass du frei bist und dass du herrlich bist und dass du heilig bist und dass du gerecht bist, dann sind das Sachen, die Gott über dich sagt und dann ist das die absolute Wahrheit. Und ich bin sicher, wenn du das erkennst, wenn man anfängt, das wirklich zu glauben, was Gott in seinem Wort über uns sagt, dann macht das frei von der Meinung der anderen und dann macht das absolut frei, das, was Gott uns gegeben hat, weiterzugeben, dann setzt das frei zum Dienst. Denn wenn ich einmal wirklich glaube, 100% mir davon überzeugt bin, dass ich etwas zu geben habe und dass ich Salz bin und dass ich Licht bin, weißt du, was mich dann abhalten wird, zu leuchten und zu salzen? Nix. Dann wird es nichts mehr geben, was mich davon abhält, weil ich weiß, dass Gott das über mich sagt und ich nicht mehr anders kann, als zu leuchten. Ich kann nicht mehr anders, als salzig zu sein, weil Gott selber das über mich gesagt hat. Und früher war das bei mir echt oft so, als ich angefangen habe zu predigen, dass ich total abhängig eigentlich davon war, was Leute über meine Predigt danach gesagt haben. Und dann gab es irgendwie also Tage, irgendwie dann bin ich von der Kanzel gegangen und alle haben gesagt, boah, Storch, super Predigt, hat mich total aufgebaut, voll ermutigt und rhetorisch total voller Finessen und richtig herrlich. Und es hat mich voll aufgebaut und ich habe gedacht, boah, ich bin der beste Prediger überhaupt und wann ist der nächste Predigtermin? Und dann gab es andere Predigten, wo dann wie nur einer sagen musste, ey, das war total scheiße, was du gesagt hast. Das war echt so lieblos und gesetzlich und ungnädig und hat mich total runtergezogen. Und ich bin nach Hause gegangen und habe an meiner Berufung gezweifelt und habe mich irgendwie gefragt, ob ich jetzt noch weitermachen soll oder ob ich aufhören soll. Und das hat eigentlich erst aufgehört, und als ich immer weiter irgendwie in diese Identität reingekommen bin, immer mehr verstanden habe, was Jesus über mich denkt, bis ich einfach wusste, hey, ich bin Prediger. Scheißegal, was die Leute sagen. Und jetzt mittlerweile ist mir das echt relativ egal. Also wenn ihr jetzt alle sagen würdet, boah, wie grottig war das denn, was du jetzt heute gepredigt hast und mach das nie wieder, dann würde ich trotzdem nächsten Freitag hier stehen, weil ich einfach weiß, dass Gott über mich denkt, dass ich es richtig mache. Und ich glaube, dass es uns freisetzen wird, ganz egal irgendwie wovon. Wenn wir wissen, irgendwie, was Gott über uns denkt, wenn wir wissen, was das Wort Gottes über uns sagt, dann wird uns das freimachen von allem, was Menschen über uns sagen könnten. Dann wird uns das freimachen von allem, was an schlechten Gewissen und schlechten Gefühlen irgendwie in uns drin ist. Und es wird uns in die Freiheit Christi hineinbringen. Und es wird ganz automatisch wieder dazu führen, dass der Dienst, den wir tun an dieser Welt, viel effektiver wird, als das jetzt ist. Weil wir einfach wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, was Gott über uns sagt. Und ich hoffe, dass heute Abend wenigstens keiner hier rausgeht, ohne das Gefühl, hurra, ich bin Salz und ich bin Licht. Und falls doch, spreche ich euch das jetzt nochmal zu. Ihr seid Salz und ihr seid Licht. Und ihr seid Leute, hey, wenn um euch herum Menschen sind, deren Leben fade ist, hey, dann kann das sein, dass ihr das beheben könnt. Dann kann das sein, dass ihr irgendwie das Salz seid, was in ihrer Suppe fehlt. Und wenn euch rum Leute irgendwie in der Dunkelheit rumtapern und sich irgendwie alle 2 Meter auf ihrem Lebensweg anstoßen und schon jede Menge Beulen haben, dann kann das sein, dass ihr ihnen das Licht bringen könnt, denn ihr seid schon Licht. Und lasst uns einfach aufhören, irgendwie zu versuchen, das zu werden, was wir in Jesu Augen schon längst sind. Und wenn wir uns bekehren, wenn wir bei Jesus sind, dann ist nicht nur ein wiedergeborener Geist irgendwie da, das wissen wir das Erste, sondern es ist doch viel mehr da. Gott hat uns vieles gegeben in diesem Moment und das christliche Leben besteht eigentlich daraus, dass wir jetzt das entdecken und umsetzen, was wir in Gottes Augen schon längst sind. Amen.